Kinderzimmerhelden, der Fußball-Podcast mit Jasper Warrelmann.
Mensch, grüß dich. Cool, dass du wieder auf den Playbutton gedrückt hast. Es geht mal wieder los mit einem neuen Gast. Heute habe ich Dirk Bremser begrüßen dürfen im Gespräch. Du kennst ihn vermutlich als Co-Trainer an der Seite von Dieter Hecking, aber er hat auch eine interessante Fußballerkarriere in den 80ern und 90ern hinter sich. Über die habe ich heute mit ihm gesprochen. Tipps von Klaus Fischer in Bochum oder seine Zeit in Duisburg, wo er mit mir auch wirklich was sehr, sehr Persönliches geteilt hat. Und auch einige Tipps hat er mir oder vielleicht auch euch an die Hand gegeben, weshalb er es damals zum Profi geschafft hat. Ein wirklich sehr, sehr interessantes erstes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt bei dieser ersten Folge viel Spaß. Ja, wir haben insgesamt 2 Stunden gequatscht. Also wenn du vielleicht über einige Stationen schon Bescheid weißt, kannst du auch sonst einfach mal in den Shownotes auf die Zeitmarken klicken und kannst dir so vielleicht 3-4 Minuten sparen. Wenn es denn sein muss, würde ich eigentlich nicht empfehlen, denn es war ein sehr, sehr interessanter und auch persönlicher Talk. Viel Spaß mit der ersten Folge mit Dirk Bremser. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderzimmerhelden. Ich begrüße euch zur 4. Folge. Gegenüber von mir sitzt heute Dirk Bremser. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast, und stell dich den Zuhörern doch einmal bitte kurz und knackig vor.
Ja, schönen Dank. Kinderzimmerhelden finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Titel. Obwohl ich es als Held würde ich mich natürlich nicht bezeichnen. Aber ich denke, ich bin trotzdem sehr stolz und auch demütig für das, was ich bis jetzt auch gerade im Fußballbereich erleben durfte. Und ja, Dirk Bremser, Alter möchte ich eigentlich grundsätzlich nicht so gerne sagen. Aber ja, 55, verheiratet, 2 Kinder, 2 super Jungs, die auch schon erwachsen sind, und geboren in Bochum, auch sehr lange beim VfL Bochum gespielt, aus einem Vorortverein von Bochum zum VfL gewechselt, 10 Jahre dort gespielt, zum Bundesliga-Kader gehörig, dann dazwischen noch mein Abitur gemacht, Studium begonnen, und ja, dann meinen Traum von einer Fußballprofikarriere erfüllen können. Über die Station Preußen Münster, MSV Duisburg, Bayer Uerding und Hertha BSC Berlin. Hört sich viel an. Grundsätzlich bin ich eigentlich bodenständig, aber ja, das ist manchmal so im Fußball. Und ja, dann zum Ende der Karriere noch beim VfB Lübeck und Holstein Kiel. Und nach meiner Zeit in Kiel dann der Übergang zum Trainer bzw. Co-Trainer, wo ich meine Berufung drin sehe, seit meiner Zeit in Lübeck oder seit unserer Zeit in Lübeck, wohnhaft in Scharbeutz. Und ja, sehr, sehr zufrieden hier, war ein schönes Fleckchen Erde. Und ja, insgesamt dann, so war der Werdegang.
Schöne kurze Zusammenfassung. Genau, wir befinden uns gerade hier in Scharbeutz. Du hast es gerade schon angerissen, du hast bei vielen Vereinen aktiv als Spieler in den 80ern und 90ern gespielt. Kannst auch mittlerweile auf 20 Jahre Trainerlaufbahn in der zweiten und ersten Bundesliga zurückblicken. Jetzt hattest du mal das erste Mal eigentlich in deiner Laufbahn ein bisschen mehr Zeit seit dem letzten Sommer. Fiel jetzt ausgerechnet in die Corona-Zeit. Wie hast du jetzt das letzte, ja, man könnte ja sagen, ungefähr 3/4 Jahr verbracht und für dich nutzen können?
Ja, war in der Tat letztendlich zuerst nicht gewollte Auszeit, das muss ich auch betonen, weil die letzte Station war grundsätzlich sehr schön, weil wirklich geiler Verein, geile Stadt, Hamburger SV. Leider haben wir unser Ziel letztendlich nicht erreicht, und ich hatte wirklich im letzten Jahr gehofft, dass es noch weitergeht, weil ich eigentlich überzeugt war, dass wir es dieses Jahr geschafft hätten, den Bundesliga-Aufstieg. Aber Dieter Hecking hat sich letztendlich dann auch anders entschieden, auch mit Jonas Bolt zusammen. Und letztendlich war dann die Zeit in Hamburg leider vorbei. Und ja, dann habe ich in der Tat mich dazu entschieden, nach über 20 Jahren, die ich dann unterwegs war, auch als Trainer, mir mal eine Auszeit zu gönnen, wohlwissend, dass natürlich das nicht so einfach ist, weil es ist ja kein Wunschkonzert im Profifußball, auch immer wieder einen neuen Job zu bekommen. Da bin ich schon sehr demütig und dankbar dafür. Das habe ich gerade schon mal angerissen, dass ich das alles auch erleben durfte und oder erlebt habe. Und das ist wirklich meine Leidenschaft, meine Liebe, der Fußball an sich, aber auch letztendlich meine Co-Trainer-Tätigkeit. Und ja, aber da habe ich mich entschlossen, eine Auszeit zu nehmen und habe alle Möglichkeiten, die es auch da gab, ausgeschlagen. Und ja, das war letztendlich auch für unsere Familie, auch in Corona-Zeiten, hat man ja schon die Möglichkeit gehabt, dann auch die Kinder auch mal, oder die Kinder, die Jungs häufiger zu sehen, weil das ist ja schon in der Tat, dadurch, dass ich viel unterwegs war, schon eine Sache, die einen auch immer wieder beschäftigt hat. Und die Zeit konnte ich natürlich gut nutzen, jetzt auch. Und des Weiteren war ich natürlich auch mal froh, meine Frau zu unterstützen, der ich sowieso sehr dankbar bin, dass sie mir jahrelang den Rücken freigehalten hat und da wirklich eine sehr, sehr hohe Verantwortung hatte, hier zu Hause auch für die Kinder. Und ja, kam der ein oder andere Trauerfall leider auch dazu. Meine Schwiegermutter ist in der Zeit verstorben. Deswegen war es fast auch ein Geschenk, in der Zeit auch zu Hause gewesen zu sein. Und dann des Weiteren hätte ich natürlich viele Freunde, die davor die Jahre, wo es nicht die Möglichkeit gab, sich häufig zu sehen, jetzt auch zu treffen, die weiter weg wohnen. Das war natürlich dann schwierig. Ne? Ich hätte natürlich auch gerne all meine Stationen besucht, ob das Nürnberg war, wo Dieter jetzt ja Sportvorstand ist, wo ich auch noch viele Freunde habe, ob es in Gladbach, Wolfsburg, da wäre ich natürlich sehr, sehr gerne auch mal vorbeigefahren, auch mal ins Ausland, mal ganz zu schweigen von Urlaub auch, aber das fiel natürlich flach, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, da möchte ich mich nicht drüber beklagen, gerade in der schwierigen Zeit, da gibt es ganz andere Probleme, aber so habe ich die Zeit natürlich zu Hause genossen, habe dann mein Hobby, was ich eigentlich auch nie ausüben konnte, jetzt ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt, das Golfen. Und ja, da hat man dann den einen oder anderen getroffen, wo man wirklich auch sonst wenig Zeit für hatte und auch Freunde hier vor Ort natürlich, die haben das auch genossen, mich mal häufiger zu sehen, gerade an den Wochenenden. Und das, was alles konform war mit den Rahmenbedingungen, die gerade herrschen, das habe ich schon versucht, ein Stück weit auch dann zu genießen, habe das auch, aber jetzt freue ich mich auch auf die neue spannende Herausforderung und Aufgabe.
Genau, in Kiel geht es dann ja ab Sommer weiter, das erste Mal dann ohne deinen Partner in Crime, ohne Dieter Hecking. Genau, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, über Kiel und auch die Zeit in Hamburg. Ich würde gerne, so mache ich es mit all meinen Gästen, ja, mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Du hattest es am Anfang schon angerissen, dass du in Bochum geboren bist und dein erster Verein war da DJK
Adler Dahlhausen.
Genau, und mich würde mal interessieren, wie deine Kindheit und Jugend in Bochum ausgesehen hat.
Ja, also über meine Kindheit bin ich grundsätzlich sehr, sehr glücklich und erinnere mich auch wieder sehr gerne daran zurück. Und das ist ja, glaube ich, schon eine ganz andere Zeit gewesen als heute, bei deiner Generation, möchte ich mal so sagen. Ja. Und das ist wirklich so, dass ich die Möglichkeit hatte und auch wirklich glücklich darüber bin, mehr oder weniger auf der Straße aufgewachsen zu sein. Ne? Das heißt, ich habe ein wohlbehütetes Zuhause. Ja, für mich war das damals so schön, halt nach der Schule nach draußen zu gehen. Ne? Und wir haben alles halt im Prinzip draußen gelernt. Und so war es dann auch mit dem Fußballspielen. Das war von Anfang an mit meiner Leidenschaft. Aber wir haben auch früher andere Dinge gemacht, die, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so viel im Vordergrund stehen, weil es halt ganz andere Möglichkeiten gibt, natürlich gerade im digitalen Bereich auch. Und wir haben da früher Schnitzeljagd gemacht, wir haben Hockey gespielt, haben uns die Hockeyschläger selber geschnitzt und mit Hockey, mit Tennisbällen, alles Mögliche, was man so draußen machen konnte. Und da habe ich, glaube ich, auch beherrscht, so mein Körper kennenzulernen, also meinen Körper zu beherrschen. Das hat unheimlich geholfen, was Koordination anging. Das war auch gerade für den Fußball dann gut. Und ich habe aber das Glück gehabt, dass gerade die Älteren früher mich immer haben mitspielen lassen. Und dadurch habe ich schon auch lernen können, wie das ist, gegen robustere und größere, gerade sich beim Fußball auch zu behaupten. Aber die haben das immer so gesagt, oh, der kann ein bisschen was am Ball, dann lassen wir den mal ein bisschen mitspielen. Bin eigentlich relativ spät in den Verein eingetreten, erst mit 10 Jahren zu Adler Dahlhausen. Das auch über Freunde dann. Und habe dann da 2 Jahre gespielt. Und ja, ich war sehr spät pubertierend und war immer relativ klein und schmächtig. Aber ich habe halt den ganzen Tag Fußball gespielt. Und da habe ich mir vieles angeeignet. Und ja, auch da bei diesem Verein durfte ich bei den Größeren mitspielen, weil die auch gesehen haben, oh, der kann was. Und werde ich nie vergessen, dass ich da mal bei einer Mannschaft mitgespielt habe, die 4 Jahre weiter war als ich. Damals war das noch erlaubt. Und da habe ich einen Sonntagmorgen bin ich da eingesprungen, weil die nicht genügend Leute hatten. Und dann habe ich da mit einem im Sturm gespielt. Und das Spiel haben wir zwar verloren, aber ich habe da sogar 2 Tore geschossen. Und ich glaube, das Spiel ging sogar 4-7 aus. Und mein Stürmerkollege, der hat auch 2 Tore geschossen. Und immer wenn der Gegner ein Tor gemacht hat, dann hat er zu mir gesagt, Kleiner, jetzt sind wir wieder dran. Ja, und das waren schon tolle Erinnerungen. Und ja, letztendlich bin ich dann zum VfL Bochum gewechselt. Damals gab es auch schon so eine Art Scouting, zumindest das da mal gerade der größte Verein in der Stadt, das war oder ist der VfL Bochum, der hat schon mal seine Leute so rumgeschickt. Und da bin ich wohl auch aufgefallen, dass ich dann zu einem Sichtungstraining eingeladen worden bin und damals als 12-Jähriger. Und ja, das war schon extrem auch. Ne? Waren 36 Leute eingeladen und letztendlich ja, habe ich da wohl gut überzeugt. Zum Glück haben sie da nicht auf die Körpergröße geguckt, sondern auf andere Dinge. Und so bin ich dann erstmal in die jüngere C-Jugendmannschaft dann zum VfL Bochum gewechselt und letztendlich war dann so der Werdegang, aber ich bin meinen Eltern auch sehr dankbar dafür, dass sie mich dann immer gefahren haben. Das war schon eine Strecke, war aber dann hinterher auch ganz günstig, weil ich in Bochum in der Innenstadt auf die weiterführende Schule gegangen bin aufs Gymnasium, das Goethe-Gymnasium. Das war wirklich in unmittelbarer Nähe zum Ruhrstadion, also zu den Trainingsplätzen auch. Und das konnte man sehr gut mit Bus erreichen. Aber meine Mutter hat mich auch zu den Zeiten, wo es dann schwierig wurde für mich, immer gefahren. Und da bin ich ihr heute noch sehr dankbar für. Wobei meine Eltern das sowieso wirklich mitgelebt haben. Und das ist, glaube ich, da hat sich zu heute nichts geändert, dass die Eltern das halt auch mitleben und dann auch Freundschaften bei den Jugendmannschaften so entstanden ist. Weil man sich halt jedes Wochenende gesehen hat, beziehungsweise mit Privatwagen dann zu den Auswärtsspielen gefahren ist. Und da waren meine Eltern schon auch sehr stark dran beteiligt. Und das ja, war eine schöne Zeit, die möchte ich nicht missen. Und das ist ja auch das, was man ein Stück weit, was man an Werten vermittelt bekommen hat oder selber auch gelernt hat, auch dann in der Erziehung an seine Kinder ein Stück weit weitergeben will. Ne? Was einem vielleicht ein Stück weit gefehlt hat, aber das ihnen natürlich zu ermöglichen, aber auch die Dinge, die man halt für wichtig erachtet.
Ja, also konntest du zu Jugendzeiten, Schule, Fußball, Familie, das alles eben auch durch viel Hilfe gut unter einen Hut dann bringen. Und hast dann ja auch dein Abitur gemacht und bis dann ja, ich glaube 1984, ging es dann in den Herrenbereich. Du bist dann erstmal in die U23-Mannschaft, würde man ja heutzutage sagen, gegangen. Was war denn damals, sage ich mal so, deine Erwartungshaltung an deine Karriere? Also du hattest in einem anderen Interview gesagt, dass du in Schulzeiten schon gesagt hast, dass du Fußballprofi werden möchtest.
Ja, das war ganz lustig auch. Dann auf dem Gymnasium haben wir natürlich auch da viel drüber gesprochen. Die Mitschüler und Freunde von mir, die haben natürlich auch das dann mitbekommen. Teilweise Mitschüler, die haben auch beim VfL Bochum gespielt. Und da sieht man halt, ja, was es dann heißt, wenn man sich vielleicht auch einen Traum erfüllen möchte. Ne? Ist natürlich einerseits Talent natürlich, aber auch andererseits ja, muss man schon die Akribie und den Fleiß haben, halt auch viel zu trainieren. Und natürlich den Glauben daran und Glück gehört absolut natürlich auch dazu, keine Frage. Aber man muss auch, sage ich mal, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber auch Opfer bringen. Ne? Und da habe ich viele, viele Schlüsselmomente auch gehabt in meiner Jugend, die manchmal sogar wehtaten, muss ich sagen, aber die ich dann wirklich auch, um das letztendlich zu erfüllen, dann auch wirklich, ja, wo ich dann auf Dinge verzichten musste. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also erstmal war es so, dass ich ganz früher war mein Wunsch eigentlich, dass ich Pilot werde, also Flugkapitän. Hat sich eigentlich relativ schnell erledigt, weil ich als Kind oft Mittelohrentzündung hatte und das dann ja beim Fliegen nicht so einfach war oder gewesen wäre. Das hat man mir dann halt relativ schnell vermittelt, schon im jungen Alter. Und obwohl ich keine Probleme letztendlich hatte, aber das war schon eine Sache, da muss man ja wirklich, sag ich mal, topfit sein, was die Sinnesorgane anging. Und da hatte ich halt ein kleines Loch im Trommelfell und das wäre dann nicht möglich gewesen. Aber dann war halt der Wunsch da. Man hatte man ja auch das eine oder andere Idol auch, gerade dann auch in der Stadt, wo man lebte. Dass man also das gerne mal schaffen würde. Ne? Man hat ja Fußball im Fernsehen auch gesehen, schon damals. Und das war natürlich ein großes Ziel. Und meine Mitschüler, die haben mich immer so ein bisschen belächelt, der ja Fußballprofi wäre. Ne? Und ja, und dann war es halt so, dass gerade in der Phase, wo man so 16, 17, 18 ist, dann dass natürlich dann auch andere Dinge teilweise im Mittelpunkt stehen. Ne? Dann kommen die Verlockungen wurden halt auch größer. Ne? Normalerweise, wir haben immer sonntags gespielt damals. Heute ist ja U17, U19, die spielen auch mal samstags. Ja. Aber unsere Spiele waren auf sonntags um 11 Uhr. Und ja, dann ist halt schwierig, dann freitags und samstags um die Häuser zu ziehen. Ne? Und das war gerade dann, wo es so anfängt, beim einen früher, bei dem anderen etwas später, was Alkohol angeht, was Zigaretten angeht, was Freundinnen angeht und was Partys angeht. Weggehen, Disco und so weiter. Und das ist schon eine nicht so einfache Zeit gewesen. Und da hatten sich wirklich, wirklich Freunde von mir, die noch mehr Talent hatten als ich, die haben sich halt unbewusst damals, denke ich mal, für einen anderen Weg entschieden. Die haben das versucht, alles mitzunehmen. Und irgendwann hast du gemerkt, dass ihre Leistung halt nach unten ging und meine weiter nach oben. Das war so. Obwohl, das habe ich ja schon angesprochen, ich relativ spät in der Pubertät war und relativ schmächtig war, bin ich dann an ihnen vorbeigezogen. Und hinterher haben sie das natürlich auch dann gemerkt und zugegeben, aber da war der Zug abgefahren. Und letztendlich habe ich leider, beziehungsweise heute zum Glück, sage ich, auf das eine oder andere verzichtet, wobei man sagen muss, damals tat das schon weh. Ne? Da muss man überlegen, wenn deine Kameraden alle dann samstags auf eine Party gehen, du bist da auch eingeladen und verzichtest mehr oder weniger darauf, weil du sonntags morgens früh raus musst und ein Spiel hast, um das Ziel dann letztendlich zu erreichen oder überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, dann höherklassig spielen zu können. Das waren dann schon Dinge, die manchmal wehtaten. Und als ich das Abitur gemacht habe, und den Übergangsbereich, den hast du ja gerade angesprochen, da war auch eine ganz schwere Entscheidung. Da habe ich mein Abitur gemacht, dann sollte ich von der damals A-Jugend, heute ist das U19, in den Seniorenbereich wechseln. Habe da teilweise schon auch mal bei den Profis mittrainiert, beziehungsweise bei der damaligen Amateurmannschaft, da ist sie heute die U23. Und da hatten wir dann mit der Schule unsere Abi-Abschlussfahrt. Ja, und die fiel genau da rein, wo ich dann von der, ich sage jetzt heute mal U19, in die Seniorenmannschaft, also in die U23. Und da sollte ich halt dann schon mal mitspielen und mal erste Erfahrungen sammeln. Und in die Zeit fiel dann unsere Abi-Abschlussfahrt nach Frankreich rein. Ne? Und dann stand ich vor der Wahl, ja, willst du deine Schullaufbahn krönen mit dieser Abschlussfahrt oder nimmst du die Chance wahr, da schon auf dich aufmerksam zu machen? Das war wirklich eine schwierige Entscheidung, weil du kannst dir vorstellen, wenn du jahrelang dann, deswegen bedauere ich die Abiturienten heute, die noch nicht mal einen Abiball machen, feiern dürfen. Ja, oder ja, das ist schon wirklich das kannst du nicht mehr zurückholen. Das gibt es nur einmal im Leben. Genauso so eine Abifahrt, die gibt es nur einmal im Leben. Und das war schon ein starker Verzicht. Ich habe mich dann entschieden, halt die Spiele zu machen. Letzten Endes war es richtig, aber als die dann alle zurückkamen und was sie dann alles erzählt haben, hast du schon mal die eine oder andere Träne verdrückt, weil das war richtig schön auch. Ne? Aber ich habe halt da meine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich dann gemacht und letztendlich hatte ich einen Mentor als Trainer, dem bin ich heute noch dankbar, Helmut Horsch, der mich da wirklich sehr gefördert und gefordert hat und über den ich dann den Sprung dann in den Seniorenbereich geschafft habe. Also sofort dritte Liga als Stammspieler gespielt, im Profikader dabei gewesen. Und ja, da sieht man dann, Helmut Horsch war mein Amateurtrainer, also der U23-Trainer. Hermann Gerland ist damals der Cheftrainer geworden bei den Profis. Und ja, dann habe ich da meine ersten Spiele im Seniorenbereich gemacht.
Bist du im Nachhinein ein bisschen traurig, dass du nie für Bochum in der Bundesliga aufgelaufen bist, in der ersten Mannschaft? Wäre das was gewesen, was man gerne damals gemacht hätte?
Ja, das muss ich schon sagen, dem trauere ich jetzt heute nicht mehr nach, aber in der Zeit damals war es schon sehr schade, muss ich sagen, weil ich da wirklich auch immer zum Profikader dazugehört hatte. Und das muss man sich mal so vorstellen, früher, heute wäre es undenkbar aufgrund der Belastungssteuerung. Aber ich habe sowohl alle Einheiten bei den Profis mitgemacht, als auch dann am Wochenende noch die Abschlusseinheiten bei der U23, ich nenne sie jetzt mal so. Und ich habe dann teilweise wirklich noch ein bisschen Trainingseinheiten die Woche gehabt. Die haben mir sicherlich nicht geschadet, aber trotzdem war das schon sehr zeitintensiv. Und am Wochenende habe ich dann meistens bei der zweiten Mannschaft dann gespielt. Und da sieht man halt auch, und das meine ich gerade auch mit Glück, wie auch immer, gerade zum rechten Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein, das ist dann schon manchmal so. Also wie gesagt, Helmut Horsch, mein Mentor, der hat halt mich gefördert, mir Vertrauen gegeben ohne Ende. Bei Hermann Gerland ist auch richtig so, vieles natürlich erarbeiten. Ich werde das nie vergessen, wie er immer zu mir gesagt hat, nach vorne hui, nach hinten pfui. Ja, der hat halt eine andere Art, das dir auch zu vermitteln. Und aber trotzdem richtig, richtig guter Trainer und Mensch, auch Herz am richtigen Fleck, habe ich auch sehr viel von gelernt, aber bei ihm habe ich halt nicht so die große Rolle gespielt. Ne? Also ja, das war so, dass ich dann, wie gesagt, in meinem Profikader dabei war, auch mal auf der Bank saß, aber leider nie letztendlich zum Einsatz gekommen ist. Das musste ich dann später bei anderen Vereinen dann nachholen.
Ja, zumal ja auch Bochum damals die Unabsteigbaren ja auch genannt wurden, weil die in den, ich glaube, von 1970 bis Anfang der 90er ja auch dauerhaft in der ersten Liga gespielt haben, was ja jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten eher weniger der Fall war. Ich habe mir mal den Kader angeguckt, weil mich sowas immer interessiert. Martin Kreh, Peter Knebel, ein älterer Klaus Fischer, ein junger Stefan Kunz. Also es war, muss man auch natürlich sagen, qualitativ eine starke Bochumer Mannschaft auch in den 80er Jahren. Sage ich mal.
Absolut, und ich bin ja auch wirklich auch da sehr dankbar für, weil ich konnte wirklich von allen was mitnehmen, sowohl von den Trainern als auch dann von deinen Mitspielern, und da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, auch in Leverkusen damals im alten Ulrich-Haberland-Stadion, als ich da auf der Bank saß bei den Profis mit Klaus Fischer, ne, was der, wie er so alles mitgeben konnte, und selbst Stefan Kunz, muss ich sagen, der war schon in jungen Jahren, so viel älter war er ja nicht.
Nee, das stimmt.
Und wie der die jungen Spieler, wie der auch mich an die Hand genommen hat und mir bestimmte Dinge schon gezeigt hat und mitgegeben hat, wie man sich so zu verhalten hat, wie man sich wehrt, wie der Profisport funktioniert, obwohl er selber noch gar nicht so lange dabei war, das hat mich schon beeindruckt. Ne? Und man sieht ja auch, was Stefan für eine Karriere genommen hat, und das konnte man damals schon sehen, weil er wirklich sehr empathisch war und wirklich auch ein Faible dann für die jüngeren Spieler hatte. Und da hat er mir schon sehr viel mitgegeben, auch in der Zeit. In Bochum waren natürlich auch wirklich alte Recken dabei, ne? Wie Atta Lamek, ne? Und Lothar Wölk. Und ja, ich habe ja früher, das war schon ein Traum dann, ne? Und wenn du an Lothar Wirks so im Fernsehen, Ewald Lien, das werde ich auch nie vergessen, schiebe ich jetzt mal so ein. Da war ich mit meinen Eltern und meinem Freund im Urlaub in Österreich und dann lief Bundesliga und dann hatte der Ewald Lien sich sehr schwer verletzt mit seiner Oberschenkel.
In Bremen, wo
in Bremen gegen Norbert Siegmann, ja. Und ich da geschockt vorm Fernseher und Wahnsinn und Ewald Lien überhaupt, die da gespielt haben, ne, das waren schon, ja, da mal hinzukommen. Ja. Und dann irgendwann habe ich mit Lothar Wölk, mit dem ich natürlich schon trainiert hatte in Bochum, aber dann mit Lothar Wölk und Ewald Lien zusammen beim MSV Duisburg in der Bundesliga gespielt. Und dann weil da ist halt ein Traum letztendlich in Erfüllung gegangen. Ne. Damals noch vom Fernseher mitgefiebert und einen großen Schrecken gehabt, als die Verletzung da war. Und dann irgendwann spielst du mit denen zusammen. Das war schon toll. Und das hat dann die ganzen Mühen und der ganze Verzicht, den ich gerade, das hat sich dann absolut gelohnt. Und ja, da habe ich von vielen Spielern auch was mitgenommen, aber am meisten halt wirklich von Helmut Horsch, der mich dann auch irgendwann nach Münster geholt hat. Und dann habe ich über Umwege den Sprung dann in die Bundesliga geschafft.
Genau, du bist dann quasi 1987 bist du dann nach Münster gegangen. Das war ja damals dann die dritte Liga. Das System war aber ja noch mal ein bisschen anderes. Könntest du das vielleicht mal für alle jüngeren Zuhörer einmal kurz erklären?
Ja, die dritte Liga war so mehr oder weniger so aufgeteilt wie heute die vierte Liga in mehrere Gruppen. Und die Meister der jeweiligen Ligen im Westen und im Osten, die haben dann eine Aufstiegsrunde gespielt, meistens mit 5 Mannschaften am Ende, nach der Saison und 2 sind dann aufgestiegen. Ne? Und so war es dann auch. Im ersten Jahr in Münster haben wir die Aufstiegsrunde auch geschafft und der Westen hat immer 2 Mannschaften in der Aufstiegsrunde gestellt und dann hatten wir die Vertreter aus dem Norden und aus Berlin und ja, dann sind wir im ersten Jahr leider gescheitert an Hertha BSC auch und Eintracht Braunschweig. Und im zweiten Jahr sind wir dann zusammen im MSV Duisburg aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Und das war toll. Der einzige Wermutstropfen damals war, dass dann besagter Helmut Horsch dann aus Münster weggegangen ist und zum Westfälischen Fußballverband gewechselt ist. Das war für ihn sehr schade, weil das war wirklich ein sehr, sehr guter Trainer in meinen Augen. Auch wenn du heute, die Mannschaft trifft sich heute noch jährlich, wenn es denn möglich ist, um den Jahrestag des Aufstiegs immer wieder zu feiern. Und letztes Mal war ich logischerweise eingeladen, aber konnte leider nicht hin, weil an dem Wochenende halt auch Spiele waren. Aber da höre ich immer nur das eine oder andere. Das ist ja auch schon Wahnsinn, dass man sich da immer wieder trifft.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Die Jungs sind alle älter geworden, aber tolle Sache. Und da sieht man ja, wie verankert das damals war. Und wir haben das dann geschafft. Für Münster war es eine super Sache. Münster ist sowieso wirklich eine schöne Stadt, gerade auch für Studenten. Ja. Und Fußball begeistert, ne? Leider im Moment in der vierten Liga. Und aber ja, es war eine tolle Zeit, tolle Erfahrung und dann habe ich nur ein Jahr zweite Liga in Münster gespielt und bin dann zum MSV Duisburg gewechselt.
Von da aus ging es dann ja direkt in die erste Liga hoch. Du hast schon von Ewald Lien gesprochen, der glaube ich 41 oder also wirklich schon sehr alt war, die das Ende der Karriere in Duisburg bestritten hat. Mir sind dann noch 2, 3 andere Spieler so aufgefallen. Mit wem hast du da noch zusammengespielt?
Ja, in Duisburg war es halt so, dass, das hatte ich ja gerade schon gesagt, die waren beide 38 zu dem Zeitpunkt, Lothar Wölk und Ewald Lien. Lothar kannte ich, wie gesagt, aus Bochum schon. Ewald habe ich dann kennengelernt, obwohl der hatte, glaube ich, gar nicht so gerne, dass ich nach Duisburg kam, weil in den Aufstiegsspielen haben wir direkt gegeneinander gespielt und ja, er hatte mich als sehr unangenehmen Gegenspieler in Erinnerung. Und da hat man es auf dem Feld auch ganz schön, ich sag mal so, in der Wolle. Und aber das war das Schöne, danach ist ja alles vergessen. Ne? Aber da auf dem Platz ging es halt wirklich darum, zu gewinnen. Und das muss ich nur noch anführen, das war das letzte Spiel in der Aufstiegsrunde damals, Münster zu Hause gegen Duisburg. Ja, und ich habe ja davor gesagt, das Jahr hat Hertha BSC und Eintracht Braunschweig den Aufstieg geschafft. Und wir hatten am letzten Spieltag Hertha BSC dazu Gast und haben die Duisburg uns ein Jahr später, oder nicht ein Jahr später, aber das haben sie nochmal dann vor dem Spiel so rübergebracht, hätten wir sie nicht unterstützt, weil wir das Heimspiel dann gegen Hertha verloren haben. Und damals sah unser Torwart auch bei dem einen oder anderen Gegentor nicht so gut aus. Da waren die Duisburger also recht sauer auf uns. Und deswegen wollten sie ein Jahr später uns das wirklich vermiesen, weil sie waren schon aufgestiegen. Und ich hatte ja gesagt, zwei sind immer aufgestiegen. Ja. Wir brauchten unbedingt mindestens noch einen Punkt.
Den habt ihr auch geholt.
Und den haben wir dann geholt. War Wahnsinn, war 25.000, gefühlt 35 Grad. Und wir haben zweite Halbzeit eine Chance nach der anderen vergeben. Da hat Thomas Strunz zum Beispiel noch beim MSV Duisburg gespielt. Und ja, letztendlich haben wir wirklich 0-0 gespielt. Und ja, ein gutes Pferd springt nicht nur so hoch, wie es muss, kann man da sagen. Aber das war schon wirklich von der Anspannung her unglaublich. Und da war auch, in dem Spiel war auch Ewald mein direkter Gegenspieler. Und ja, da haben wir uns schon behakt. Ein Jahr später ging der Weg dann halt nach Duisburg und da hat er mich erstmal begrüßt in Anspielung auf diese Spiele. Aber das war sehr lustig, weil ich habe ja riesen Respekt letztendlich auch vor Ewald und vor seiner Karriere gehabt. Und ich hatte ja gerade auch erzählt, als ich ihn dann im Fernsehen gesehen habe. Ja, und dann habe ich halt mit ihm zusammengespielt und war ein toller Mensch, toller Charakter. Und ja, beide waren dann 38 und da muss ich sagen, das war schon bemerkenswert, wie fit die beiden noch waren, ne, in dem Alter. Und dann haben wir mit dieser Mannschaft, deine Frage war, wer da sonst noch gespielt hat, Michael Tönnies, ne, der hat ja ist wirklich Torschützenkönig auch geworden. Und das war wirklich ein richtig, richtig guter Stürmer, leider schon verstorben. Und ja, das waren schon, ja, super Spiele. Und dem Jahr, im ersten Jahr in Duisburg, bin ich ja direkt mit Duisburg dann auch von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Und ja, das waren schon, da kann ich Geschichten ohne Ende erzählen, das würde den Rahmen sprengen.
Okay, genau, Michael Tönnies, ich glaube, wenn ich es richtig aufgeschrieben habe, 29 Tore in der zweiten Liga, also wirklich eine Hausnummer. Auch ein junger Michael Tarnath hat damals auch noch mit euch zusammengespielt. Ja, in Bochum hat es dann mit der ersten Liga nicht geklappt. Über den Umweg Münster und Duisburg war es dann 3 Jahre später soweit. Mit Darius Wosch habe ich auch eben über das Thema, ich sag mal, Profi werden gesprochen. Der hat das den Weg über die Dörfer genannt. Dass man quasi erstmal in die U23 dann geht, sich dort beweist. Du warst dann 26, als du in der ersten Liga warst. Kommt das hin?
Ja, zweite Liga war 24, ja. Ja, kommt hin.
Mhm. Und erste Liga dann dementsprechend nochmal 2 Jahre später mit 26. Wie üblich war früher so ein, sag ich mal, so ein Weg, dass man sich von Liga zu Liga hochgearbeitet hat? Weil wenn ich heute an Spieler denke, da fällt mir zum Beispiel ein Philipp Wollscheid oder ein Jonas Hector ein, die dann ein bisschen später ihr Bundesliga-Debüt gegeben haben. Da wurde dann ja schon von Spätstartern gesprochen, einfach weil die nicht mit 19 gleich in der ersten Bundesliga gespielt haben.
Das war so. Also das sind schon gravierende Unterschiede zu heute. Also heute hast du eine ganz andere Förderung durch die NLZs auch. Und ja, was ich allerdings sagen muss, heute gibt es wenige, die oder ja, Straßenfußball, ich will nicht sagen, dass er ausgestorben ist, aber ist halt sehr, sehr viel weniger geworden, ne? Weil die Jugend von heute wird ganz anderen Dingen ausgesetzt, ne? Dann ist halt oft so, dass ich auch selten sehe, wenn ich mal so durch die Straßen gehe, und das hab ich noch ein bisschen anders gemacht bei meinen Jungs, ne? Dass wenn das Wetter schlecht ist, wenn es regnet oder wie auch immer, früher haben wir immer gesagt, bei Wind und Wetter, da sehe ich sehr selten halt Kinder auf der Straße oder auf den Spielplätzen und so weiter. Und das war früher, fand ich anders, ne? Da bist du bei Wind und Wetter rausgegangen. Ich bin abends nach Hause gekommen manchmal, da konntest du meine Sachen ausziehen, da hast du nicht wiedererkannt, ne? Und da bin ich meinen Eltern auch noch dankbar für, ne? Weil mein Vater hat immer gesagt, der Junge kann nach Hause kommen, wie er will, ne? Da wird niemals geschimpft, ne? So. Und heute sind die Jugendlichen ganz anderen Dingen ausgesetzt. Ja? Und da ist es schon wichtig, dass du das, was wir damals auf der Straße gelernt haben, auch was das Fußballspielen an sich angeht, die Technik, die müssen sich die Jungs ja heute irgendwo holen. Und da war schon so der Weg auch, dass, da sind viele, die waren sicherlich auch richtig gut, aber die sind nie entdeckt werden. Heute ist das Scouting noch viel intensiver. Heute, den Verein, in den du spielst, da wird viel mehr geguckt nach guten Spielern. Und Philipp Wolczak ist ein gutes Beispiel. Den haben wir damals nach Nürnberg geholt, beziehungsweise Dieter Nüssing war das damals. Und der hat ja relativ niedrig gespielt. Und wir haben ihm dann die Möglichkeit gegeben, bei uns mitzutrainieren. Und letztendlich hat er dann den Sprung bei uns zum Bundesligaspieler geschafft. Und die Karriere hat man dann ja verfolgt. Das waren sicherlich dann noch Einzelfälle oder da gibt es halt wenige von, aber letztendlich war der Schritt schon, dass du eher über die Jugendmannschaft und dann über die zweite Mannschaft in die erste gekommen bin. Da gab es sicherlich auch Ausnahmen. Michael Tarnath, den haben die Duisburger damals vom SV Hilden Nord geholt. Ne? Dann hat er sofort als 18-Jähriger den Sprung in die zweite Liga geschafft. Das war schon enorm. Also die Fälle gibt es schon. Aber in der heutigen Zeit ist kaum einer dabei, der nochmal so einen Weg gehen würde wie Jonas Hector, glaube ich, oder Philipp Wolczak auch. Ne? Ich glaube, die meisten heute kommen schon eher dann, dass sie entdeckt worden sind und dann ihre Ausbildung in den jeweiligen NLZs der einzelnen Mannschaften dann hinter sich haben. Aber früher war es wirklich so, dass es da solche und solche gab. Ne? Einige, die sich dann. Das ist ja auch so, wo man heute auch genau zu gucken. Und jeder hat ja ein anderes Längenwachstum. Wie es bei mir auch war, die Pubertät setzt unterschiedlich ein. Das ist ja heute nicht anders als früher. Mhm. Und da muss man schon auch ein Stück weit Glück haben, dass die jeweiligen Vereine dann sagen, boah, der ist zwar klein, aber hat die und die Fähigkeiten und so weiter. Da muss man schon die Unterschiede auch dann erkennen. Und dann war es früher halt so, dass du dir wirklich sehr, sehr viel angelernt hast beim Straßenfußball. Das kann ich zumindest über mich sagen und auch über die meisten, mit denen ich da auch zusammengespielt habe.
Ja, es gibt ja ein paar prominente Beispiele noch. Wie gesagt, Darius Wosch hatten wir gerade genannt, auch ein Straßenfußballer. Also geht die Kreativität und Technik, das sind Dinge, die deiner Ansicht nach heute verloren gehen.
Ja, die gehen nicht verloren, die müssen nur auf anderem Wege dann gelernt werden. Also ich sage grundsätzlich ja, da versucht man ja auch in der Philosophie heute wieder hinzukommen, dass die Kinder und Jugendlichen dann ihre Kreativität wieder ausleben können, sprich zu dribbeln, ne, und nicht sofort in so ein strenges Konzept dann eingebunden werden, was Systeme und so weiter angeht, ja, sondern dass sie mehr halt spielen und da jeder seine Fähigkeiten dann weiter stärken soll. Man sagt ja Stärken weiter stärken und nicht Schwächen versuchen zu schwächen. Klar, wenn einer Rechtsfuß ist, den linken Fuß zu benutzen und Kopfballspieler als Beispiel ist auch eines meiner Lieblingsthemen. Da gibt es sicherlich immer wieder Möglichkeiten, das noch weiter zu verbessern, aber die Kinder und Jugendlichen von heute müssen sich schon teilweise woanders holen. Ne? Das ist gar kein Vorwurf. Das meine ich auch nicht böse, dass man bei schlechtem Wetter vielleicht nicht mehr rausgeht zum Fußballspielen. Ja, viele haben gar nicht die Möglichkeit, wo sollen sie Fußball spielen? Ja, wenn sie in Straßen wohnen, wo es vielleicht gar keinen Fußballplatz gab. Früher hatten wir, glaube ich, schon ein bisschen mehr Raum auch. Ne? Und ist also, und heute hast du die Möglichkeiten, dann zu Hause zu spielen, kannst PlayStation gegeneinander spielen, kannst zu Hause gegen anderen, das ist ja, war halt früher nicht. Und dann hattest du andere Freizeitbeschäftigungen als heute. Und das, wie gesagt, ist kein Vorwurf, sondern man nimmt das, was einem gerade geboten wird und was da ist. Und aber ich denke schon, dass, deswegen wollte der DFB ja irgendwann, hat er Courts errichtet in den jeweiligen Ballungszentren auch, dass die Kinder weiter auf die Straße kommen und Möglichkeiten haben, auch Sport zu treiben oder in dem Fall Fußball zu spielen. Und das war für uns früher schon einfacher, weil wir die Zeit hatten und nicht so viele andere Dinge, die uns abgelenkt haben. Und das hat uns dazu bewogen, glaube ich, dass wir uns diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, wie Kreativität, wie Technik und so weiter, die haben wir uns oft an der Straße angeeignet, plus zu dem Training, was wir dann noch in den jeweiligen Vereinen hatten. Und das war, glaube ich, eine gute Schule für uns alle. Ich habe ja gerade von mir erzählt, dass ich immer mit den Größeren gespielt habe. Ne? Da haben wir sicherlich auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen angeeignet. Und auch, das hat ja auch irgendwas mit Pädagogik und Psychologie dann zu tun, dass du auf gewisse Dinge halt auch vorbereitet bist. Und das haben wir uns wirklich viel über die Straße geholt früher und halt über die Jungs, mit denen man auch so gespielt hat, was man da so gelernt hat auch.
Gerade, ich glaube, im Zug der schlechten Europameisterschaft 2000 war das ja damals, dass dann die Bundesligisten sich ein neues Konzept überlegt haben für Jugendzentren, weil es das ja eigentlich bis in die späten 90er ja gar nicht richtig gab, dass man irgendwie ein einheitliches Konzept irgendwie hatte. Aber ja, definitiv ist, glaube ich, auch eine These, die viele vertreten, was du gerade ausgeführt hast. Wir sind mittlerweile in der ersten Liga angekommen. Du gibst dein Debüt, damals gegen den deutschen Meister, gegen VfB Stuttgart. Wie schläft man so den Abend davor? Ist das ein Spiel wie das andere? Ist man da nochmal ganz besonders aufgeregt?
Ja, für mich, habe ich ja gerade schon auch anklingen lassen, ist dann natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und das überhaupt Bundesliga zu spielen, in den Stadien, den Leuten auch was zu geben. Und ja, das war schon Vorfreude pur, muss man sagen. Vorfreude pur, Anspannung. Ja, das ist eine andere, als wenn du trainierst, gar keine Frage. Das ist heute noch so bei mir. Und ich glaube, das muss aber auch sein, das tut auch gut. Und ja, das war, wie gesagt, Vorfreude pur, dass wir uns dann auch als Verein, als Mannschaft, den Fans der Stadt auch was zurückgeben konnten für die ganze Unterstützung. Und dann das erste Spiel dann gegen den deutschen Meister zu haben, Heimspiel, das war, ja, da war, wie gesagt, Vorfreude pur drauf. Da haben sich alle, waren natürlich angespannt, aber das war, ja, es war einfach geil, muss man sagen. Und das Spiel haben wir 1-0 gewonnen auch noch. Und ja, das sind unvergessene Momente, ne? Genauso wie die ganzen Aufstiegsfeiern. Ne? Also ich kann dir alles fast von der ersten bis zur letzten Minute, das wird immer in meinem Kopf, in meinem Herzen bleiben. Ne? Egal, auch welche Station, das sind unvergessliche Momente, Erlebnisse. Und ich glaube, das ist auch was, wofür man das auch macht, wofür man auch die Opfer bringt, die ich gerade so angesprochen habe. Mhm. Weil das kann dir niemals mehr einer nehmen, was du da erlebt hast mit deinen Mitspielern, mit allen, die dazugehörten. Und ja, das war zum Beispiel auch das erste Bundesligaspiel, keine Frage. Stuttgart, haushoher Favorit und wir als Aufsteiger. Ja, aber wir haben da eine super Mentalität an dem Tag gehabt. Wirklich die Vorfreude war uns anzumerken und letztendlich haben wir das Spiel sogar verdient, 1-0 gewonnen.
Zumal Duisburg ja auch die Jahre davor ganz lange nicht in der Bundesliga gespielt hat. Das war dann, glaube ich, der Aufstieg nach 7 Jahren, dass der Meiderlicher SV dann wieder erstklassig war. Vielleicht noch einmal, dass man das so ein bisschen auf dem Schirm hat bei Stuttgart. Auf der gegnerischen Seite waren unter anderem Guido Buchwald, Matthias Sammer, Michael Fronzek, Gaudinho, Eike Immel, also wirklich eine hochkarätig besetzte Mannschaft. Ihr seid auch nach 13 Spieltagen Zweiter und in der Presse steht, glaube ich, dass man lange nicht mehr so einen Aufsteiger erlebt hat wie Duisburg damals. Ich glaube, Oliver Kahn bekommt von Tönnies 5 Tore eingeschenkt, damals noch bei Karlsruhe. Ihr spielt gegen Bayern unentschieden, schlagt Schalke. Und dann kippt die Saison aber und ihr steigt am Ende ab. Wie kann sich sowas dann noch so gegensätzlich entwickeln, wenn man nach 13 Spieltagen Zweiter ist?
Schwierige Frage und klar, letztendlich waren wir immer noch ein Aufsteiger, aber dann kam auch die eine oder andere Verletzung dazu, auch bei mir. Ich habe mich dann in dem Spiel gegen Schalke schwer verletzt, also für damalige Verhältnisse schwer verletzt, nach einem Foulspiel von Jürgen Luginger, nicht beabsichtigt, aber da bin ich einige Wochen ausgefallen und da kam eins zum anderen Und ja, dann, wenn du ein Negativerlebnis hast und dann in so eine Spirale reinkommst, dann haben natürlich andere Mannschaften schon ein bisschen mehr Qualität auch gehabt und das haben wir das nicht mehr hinbekommen. Dann ist dann noch eine Sache passiert, die mich auch persönlich betroffen hat, die in den letzten Jahren gar kein Thema mehr war, aber ich hatte dann oder habe dann einen sehr guten Freund gehabt und war damals seit einem halben Jahr verheiratet und leider hat dieser gute Freund dann ein Verhältnis mit meiner Frau begonnen. Was im Leben passiert, das ist so. Die Frage ist dann nach dem Umgang damit und letztendlich das Schlimme daran ist, weil es mit in den Job reingekommen ist, in den Beruf. Und das hat natürlich dann eine ganze Mannschaft betroffen und ich habe das Wochen und Monate lang nicht gemerkt. Und und dann, als es rausgekommen ist, war es dann Dezember. Und dann geht es halt auch darum, was für Entscheidungen getroffen werden. Ne? Und für mich war das natürlich ein herber Schlag, weil, wie gesagt, einem guten Freund erzählt man halt alles und vertraut man sich an und dann fühlt man sich, wenn das dann rauskommt, natürlich brutalst hintergangen. Ja? Und zählen immer zwei dazu, die Frau und der Freund dann und letztendlich dann ich als dritte Person natürlich, aber ja, ich hatte wenig Möglichkeiten, das zu merken letztendlich, weil auf alles, wo ich gedacht habe, da stimmt irgendwas nicht, gab es damals schon eine plausible Antwort, weil wir waren halt immer zusammen weg, ne? Und dann die Phasen, wo dann die Möglichkeit da waren, dass die beiden sich getroffen haben, ja, dann bin ich halt der Ansicht gewesen, dass meine Frau mit ihrer Freundin unterwegs ist, ne? Und das kontrolliert man ja nicht am Anfang, ne? Nee, im Gegenteil, dann ruft man nochmal seinen besten Kumpel an, spricht mit dem und dann war eine Situation, wo meine Frau dann daneben saß, ja, und das kann man dann, habe ich dann irgendwann dann rausbekommen, dann hast du natürlich auf alle Fragen auf einmal eine Antwort. Ja, das ist natürlich eine private Sache, die passiert im Leben, aber die spielte natürlich auch in die Mannschaft mit rein. Wie viel das letztendlich ausgemacht hat, dass wir dann keinen sportlichen Erfolg mehr hatten, das weiß ich nicht so genau. Ist auch letztendlich hypothetisch. Nur ich muss ehrlich sagen, ich habe die Entscheidung damals des Vereins nicht so ganz verstanden, weil ja, wir haben beide weitergespielt, ne? Ich bin aber dann ein halbes Jahr später dann nach Uerdingen gewechselt. Ich hatte dann wirklich für meine Verhältnisse, darf man normal gar nicht sagen, weil ich ein absoluter Teamplayer bin, aber ich hatte dann gute Leistungen gebracht und hatte die Möglichkeit, dann auch zu wechseln, was ich dann auch aufgrund unter anderem dieser Situation auch gemacht habe, weil letztendlich war die Entscheidung des Vereins, dass mein bester Freund war natürlich auch noch der Kapitän der Mannschaft. Und ja, ich musste damit klarkommen, insgesamt das erstmal persönlich zu verarbeiten. Und ich habe dann der Mannschaft gesagt, dass ich das schaffe. Wie die Mannschaft natürlich darüber gedacht hat, das kann sich jeder vielleicht selber ausmalen. Aber ja, wir haben das dann zusammen probiert. Das war dann ein professionelles Verhalten, aber logischerweise nicht mehr so, wie es davor war, geht ja auch nicht. Und wie viel das zum Beispiel beigetragen hat dann dazu, dass wir letztendlich dann nicht in der Liga geblieben sind, das kann ich nicht sagen, weil Trainer wurde ja auch nochmal gewechselt, dann kam Uwe Reiners. Und letztendlich wird immer nach Leistung aufgestellt, die haben wir beide gebracht, aber das Verhältnis, da glaube ich, ist schon was in der Mannschaft ein Stück weit kaputt gegangen. Ne? Und das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass es letztendlich dann nicht mehr so erfolgreich war. Die Fans konnten es auch nicht verstehen, ja, aber das ging ja damals auch wirklich logischerweise durch die Presse. Und aber dann habe ich ja gerade gesagt, geht es darum, wie man das auch kommuniziert. Und wir haben dann beide was dazu gesagt. Und ja, kann man sich vorstellen, war eine unglaubliche Lebenserfahrung für mich, muss man sagen. Hätte ich gerne darauf verzichtet. Andererseits auch gut, sonst hätte ich meine tolle Frau von heute nicht und hätte nicht die tolle Familie. Aber ja, das war schon damals, das musste ich erstmal verarbeiten. Da habe ich das, aber als das rauskam damals, das war vor dem letzten Spiel, da haben wir damals gegen Wattenscheid gespielt im Bochumer Ruhrstadion. Und kurz vorm Spiel habe ich das dann erfahren, also endgültig erfahren. Und ja, was habe ich gemacht? Ich bin zu meinem besten Kumpel gegangen und habe ihm das erzählt und wusste aber immer noch nicht, dass er das ist. Und dann kann man sich vorstellen, beide auf den Platz gegangen in einem Bundesligaspiel. Ja, war nicht so glücklich und dann habe ich das halt, ja, war Winterpause. Ja, dann 3 Tage später dann wirklich erfahren. Und ja, dann hatte ich zumindest ein paar Tage, um das zu verarbeiten, bevor wir dann wieder zusammenkamen. Und ich muss sagen, für mich war es wie eine Erlösung. Weil ich habe da auf alle Fragen, die ich hatte, die wohl man sich im Kopf zerbrochen hat, eine Antwort. Und ja, dann ging es, wie gesagt, darum, wiederhole ich mich jetzt, wie man das dann handelt, wie der Verein das handelt, wie wir das als Beteiligte handeln, wie die Mannschaft das aufnimmt. Und ja, für mich war es nochmal eine Erlösung und ich habe dann wirklich danach wieder sehr gute Leistung gezeigt.
Ja, puh, heftige Geschichte. War das dann auch ein Grund mit, weil ich mir dann so ein bisschen deine Karriere angeguckt habe, du warst zuerst in Bochum, Münster, Duisburg, Uerdingen, alles im Westen, dass du dann nochmal quasi einen Neuanfang dann in Berlin begonnen hast, was nochmal von der Heimat dann deutlich weiter entfernt ist als die Station davor.
Hat ja, das
damit reingespielt?
Das hatte schon in erster Linie sportliche Gründe. Ich hatte dann die Möglichkeit, nach Berlin zu wechseln. Damals gab es ja noch nicht die Ablösefreiheit, ne, beziehungsweise das Bosman-Urteil kam ja später und da sind die Ablösesummen noch errechnet worden. Ich hatte dann auch das Bundesliga-Jahr in Uerdingen. Und dann die Möglichkeit, wie gesagt, zu Hertha zu wechseln und habe dann in der Phase meine jetzige Frau kennengelernt oder näher kennengelernt. Und ja, für uns war es schon ein großer Schritt und ich hatte dann die Möglichkeit, nach meinem Jahr in Uerdingen auch nach Karlsruhe und nach Kaiserslautern zu wechseln damals. Nach meinem Jahr in Duisburg.
Ach so, okay.
Bevor ich nach Uerdingen gegangen bin, hatte ich auch die Möglichkeit, nach Karlsruhe, nach Kaiserslautern zu wechseln. Das habe ich damals nicht gemacht, aufgrund der Situation, weil in der Phase wollte ich mein Umfeld weiter haben. Ne? Der Wechsel war klar, obwohl ich in Duisburg wirklich rein sportlich gesehen eine super Zeit hatte. Und ich glaube auch, da relativ beliebt war, auch bei den Fans. Und da war für mich aber klar, aufgrund der privaten Situation, dass ich den Verein wechsle. Und dann ging es für mich halt darum, zu einer der drei Möglichkeiten. Ne, war ich glücklich darüber, dass ich die hatte. Und da habe ich mich aber für Uerdingen entschieden, weil ich auch dann in meinem gewohnten Umfeld bleiben konnte, sprich in Bochum wohnen bleiben konnte. Danach das Jahr war Hertha BSC, das haben wir dann gemeinsam entschieden, meine Frau und ich, dass wir dann, also sie ist relativ danach schon, hatte ich dann eine neue Beziehung. Das war für mich dann letztendlich ein Glücksfall, auch in der Verarbeitung insgesamt und ja, dann haben wir uns dann entschieden, nach Berlin zu gehen, ne? Also von zu Hause weg. Das hat aber nichts mehr mit der privaten Situation zu tun, sondern zu der persönlichen Weiterentwicklung. Ne? Mal aus Bochum wegzukommen und dann noch extremer auf eigenen Füßen zu stehen und einfach Lebenserfahrung weiterzumachen. Und in Berlin, ja, das war ein super, letztendlich wirklich gute 4 Jahre und das möchte ich nicht missen, gehört zu meinem Leben dazu und Berlin ist eine tolle Stadt auch, bietet sehr viel und letztendlich ist da unser erster Sohn auch geboren worden, Yannick. Und das hatte, wie gesagt, aber eher sportliche und private Gründe, aber nicht in Bezug auf meine erste kurze Ehe, die dann auch relativ schnell geschieden worden ist im Übrigen, weil es ein Härtefall war, weil wir weniger als ein Jahr verheiratet waren. Von daher war das auch nochmal letztendlich gut so. Zum Glück auch keine Kinder, dass es relativ schnell dann auseinanderging. Aber als Lebenserfahrung schon ein wichtiger Baustein, will ich mal so sagen.
Ja, du hattest eben gesagt, dass das jetzt nicht die privaten Gründe waren, die euch dann in die Hauptstadt gezogen haben, sondern sportliche Gründe. Berlin zum damaligen Zeitpunkt Zweitligist wollte in die Bundesliga und hat dafür unter anderem dich geholt. Allerdings hat das dann 3 Jahre gedauert, bis man dann in den gewünschten Tabellenregionen war. Woran hat das gelegen? Warum hat das dann für die Erwartungshaltung so lange gedauert?
War schon so, dass wir grundsätzlich eine richtig gute Mannschaft hatten. Aber die hat wahrscheinlich nicht so gut zusammengepasst, wie man sich das erhofft hätte. Wirklich viele, viele richtig gute Spieler. Aber letztendlich war es dann am Anfang so, dass wir als Team wahrscheinlich nicht so gut funktioniert haben und letztendlich die Leistung dann auch nicht auf den Platz gebracht haben. Da hängen natürlich viele Faktoren mit zusammen. Aber ja, damals war sicherlich auch ein Faktor, weil wir es als Mannschaft schon versucht hatten. Nur wir hatten auch in der Mannschaft dann Positionskämpfe wirklich von richtig guten Spielern, wo wir wahrscheinlich als Mannschaft dann auch nicht so gut mit umgegangen sind, gerade unsere Führungsspieler nicht. Und darüber hinaus natürlich Berlin, habe ich gerade gesagt, insgesamt eine tolle Stadt, aber mit einer großen Medienpräsenz. Und zu meiner Zeit gab es ja noch keine Pressesprecher. Also da kam alles immer ungefiltert in die vielen Tageszeitungen. Und die Zeitungen haben auch nur ihren Job gemacht, aber haben sich dann überall ihre Informationen geholt. Und wenn du dann als Verein insgesamt nicht so gefestigt bist, dann kann das schon mal eine spannende Aufgabe werden, ja, mit welchen Dingen du dich dann auseinandersetzt. Und ich muss sagen, in der Zeit in Berlin habe ich sehr, sehr viel gelernt noch. Sowohl als Spieler als auch das Ganze drumherum im Profifußball. Ne? Wie wichtig das ist, auch seriös geführten Verein zu haben. Und das habe ich in Berlin alles miterleben dürfen. Ich habe immer schon mal versucht, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Und da war in Berlin eine absolute Entwicklung dann auch zu sehen. Erst kam der Sponsor mit der UFA auch. Ne? Dann andere, Karl-Heinz Rühl kam dann dazu damals als Manager. Und dann ging es weiter. Irgendwann kam Dieter Hoeneß mit seiner rechten Hand Martin Bader. Verein wurde insgesamt viel seriöser aufgestellt. Und nach und nach ging es dann sportlich nach oben, bis dann letztendlich Bundesliga-Aufstieg kam. Und was dann danach kam, ist in die Champions League. Und das hat man schon gesehen, wie sowas letztendlich gewachsen ist. Auch durch viele, viele gute Entscheidungen der damals Verantwortlichen. Und ich bin froh, dass ich da wirklich 4 Jahre miterleben konnte und durfte. Und da habe ich, wie gesagt, sehr, sehr viel gelernt.
Ja, in Berlin kamen dann ja auch im letzten Jahr Spieler wie Preetz, Kruse oder Dardai, die euch dann verstärkt haben, in Verbindung mit auch einem neuen Trainer, dem Jahrhundert-Coach in Berlin, Jürgen Röber. Der war aber ja letzten Endes für dich, sage ich mal, ausschlaggebend, dass du am Ende Berlin ja verlassen hast. Das war ja einer der Hauptgründe, hätte ich gesagt. Weil du ja dann noch vor dem Aufstieg quasi im Januar die Hauptstadt verlassen hast. Was ist da
genau
passiert?
Genau, hast du gerade alles richtig recherchiert auch. Ne? Niko Kovac gehörte auch noch zu der Mannschaft und wirklich tolle Spieler, tolle Charaktere, habe ich gerade gesagt. Das war nicht verwunderlich, dass man das dann geschafft hatte. Und am Anfang der Saison war ich Stammspieler bei Jürgen Röber, uneingeschränkter Stammspieler, habe richtig gute Leistung gebracht. Und dann, wie es manchmal so ist, kommt eine Verletzung dazwischen, hab mir ein Band im Ellenbogen gerissen, als ich drauf gefallen bin. Und dadurch bin ich ausgefallen. Hab dann in der Phase, logischerweise hat dann niemand anderes gespielt. Und in der Winterpause hat der Verein dann auch nachgelegt, um das nochmal zu untermauern auch, die Ambitionen, die man hatte. Und da ich dann die letzten Spiele nicht gemacht habe, hat der Trainer mir, das war allerdings ein bisschen unglücklich, erst 2 Tage vor Transferschluss gesagt, dass ja, ich gerne da bleiben könnte, aber dass die Einsatzzeiten halt schwierig werden für mich. Und das ist ein normaler Vorgang letztendlich im Profigeschäft. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass er mir das vor Weihnachten gesagt hätte, beziehungsweise vielleicht Anfang Januar dann und nicht erst am 29. Januar, wenn 2 Tage später die Transferliste dann schließt. Und da hätte ich nämlich das eine oder andere auch gehabt, wo es dann hätte hingehen können. Aber ja, ich hatte mich gar nicht mit dem Abschied aus Berlin beschäftigt letztendlich, weil es wirklich gut lief und ich, wie gesagt, vor meiner Verletzung Stammspieler war und da wollte ich auch drum kämpfen, auch wenn Neuzugänge dann dazu kamen, wie Uwe Weidemann als Beispiel in der Phase. Und ja, dann hatte ich halt mit meiner Frau mit 2 Tage Zeit, das zu überlegen. Und aber sehr vernünftige Gesprächspartner, auch da habe ich ja gerade schon gesagt, mit Dieter Hoeneß, mit Martin Bader und so weiter. Und ja, ich habe mich dann dazu entschieden, nicht so das 5. Rad am Wagen da zu sein, sondern dann meine Dinge selber in die Hand zu nehmen. Und deswegen bin ich dann aus Berlin weg. Das war aber wirklich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil wir uns da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und ja, ich da wirklich auch sehr viel gelernt habe, habe ich ja gerade schon gesagt. Und ja, so führte mich dann der Weg dann aus Berlin weg. Und ja, konnte allerdings dann nirgendwo anders spielen, weil das Transferfenster ja logischerweise angeschlossen war. Und musste ich halt ein paar Monate warten, ne? Habe mich dann fit gehalten und hatte dann die Möglichkeit, nach Schottland zu wechseln. War ich dann auch, aber da habe ich mich dann, wäre auch die Möglichkeit gegeben, auch wieder Erfahrung, ne? In Edinburgh gewesen, in Dundee gewesen, beim FC Dundee damals, war ich 2 Wochen drüben und ja, habe mich aber letztendlich dann dagegen entschieden, weil aufgrund der Familie halt, ne? Und ja, dann ist mein Weg dann letztendlich nach Lübeck gegangen. Gott sei Dank.
Ja, genau. Und jetzt sitzen wir hier 25 Jahre später auch immer noch nahe Lübeck. Ich gucke gerade auf die Uhr, wir haben schon 1 Stunde. Wir werden ja auch noch ein bisschen schnacken, aber ich glaube, wir können nicht jeden Karriere-Step hier ausführlich behandeln, weil wir sonst 6 Stunden hier sitzen. Dementsprechend würde ich das jetzt mal zumindest die letzten beiden aktiven Vereine der Fußballerkarriere ein bisschen abkürzen. Du bist dann erst nach Lübeck.
Möchtest du, dass ich mich kürzer fasse in den Erklärungen?
Ach nee, alles gut. Ich stelle dann weniger Fragen. Ja. Genau, du warst dann erst in Lübeck und dann in Kiel. Und dann ging es wieder nach Lübeck als Co-Trainer. Die Frage, die ich mir dann als Schleswig-Holsteiner stelle, was haben denn die Fans dazu gesagt?
Ja, wie ist das denn, wenn man vom geliebten Verein zum für die Fans fasten Rivalen wechselt? Genau das wird Dirk Bremser euch nächste Woche erzählen. Die Spielerkarriere haben wir soweit jetzt zur Gänze behandelt. Nächste Woche sprechen wir über seine nicht minder spannende Trainerlaufbahn. Was da auf euch zukommt, unter anderem UEFA Cup mit Alemannia Aachen oder auch ein Halbfinale des VfB Lübecks bei Werder Bremen. Jedoch kommt auch der VfL Wolfsburg, das damalige DFB-Pokalfinale oder aber auch die Champions League-Partie gegen Real Madrid nicht zu kurz. Ja, schreibt mir sonst einfach an die E-Mail-Adresse in der Folgenbeschreibung und wir hören uns dann nächste Woche. Folgt dem Kanal, folgt dem Önningschen, ob auf Facebook, Instagram oder bei Spotify. Bis nächste Woche. Liebe Grüße.